Geschwister, wir haben ja ein Thema, das aus zwei Teilen besteht. Das Thema beim letzten Sonntag war die zwei Hauptaufgaben einer Gemeinde. Und zwar ist das die Missionsarbeit und die Jüngerschaftsschulung. Das sind die zwei Hauptaufgaben einer jeden Gemeinde, ob Licht und Leben ist oder FEG Bahnfeld, wo auch immer. Das sind die beiden wichtigsten Hauptaufgaben. Beim letzten Mal habe ich euch erklärt, was so Missionsarbeit bedeutet. Und heute möchte ich über das Thema der Jüngerschaftsschulung sprechen. Ich lese uns nochmal vor, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Macht sie zu Jüngern. Und lehrt sie. Auf unserer Website steht ein Slogan, den wir auch ausleben wollen. Und zwar, jeder Timotheus braucht einen Paulus und jede Naomi eine Ruth. Die Bibel ist voll von Mentoring. Voll. Warum? Weil Gott ein Teamplayer ist. In seinem Wesen sehen wir das schon. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist bilden eine Dreieinheit. Gott ist von seinem Wesen her auf Gemeinschaft ausgelegt. Und die Dreieinigkeit Gottes zeigt uns, wie das funktioniert. Einer ordnet sich den anderen unter. Jesus hatte kein Problem, sich dem Vater unterzuordnen und ihn zu verherrlichen. Obwohl er Gott war, hat er kein Problem damit. Der Heilige Geist hat kein Problem, der Scheinwerfer für Jesus zu sein. Obwohl er Gott ist, beansprucht er viele Dinge nicht und verherrlicht Jesus. Wir merken, bei Gott selbst ist Unterordnung etwas, was nichts zu tun hat mit weniger wert zu sein. Wenn das bedeutet, wenn man sich unterordnet, dass man weniger wert hat, dann würde das ja bedeuten, dass der Heilige Geist weniger wert ist als Jesus. Und Jesus weniger als der Vater. Das stimmt aber nicht. Und je mehr wir das Wesen Gottes betrachten, merken wir, dass Gott in sich völlig Harmonie hat. Und das ist der Schlüssel für unser Leben, wenn es gelingen soll. Dass wir uns von Gott abschauen, wie man lebt. Die Jüngerschaftsschulung, das sogenannte Mentoring. Ich weiß nicht, ob einige dieses Wort Mentoring überhaupt wissen, was es bedeutet. Ich versuche das mal zu erklären. Der berühmte Odysseus übergab seinen Sohn Telemach an einen Freund namens Mentor. Da kommt das Wort her. Er bat ihn, Telemach, alles zu zeigen, was er weiß. Als Odysseus dann von seinem Irrfahrten zurück nach Hause kam, fand er in Telemach eine gereifte Persönlichkeit vor. Da kommt das Wort her. Mentor, Mentoring. Und eine schöne Definition habe ich gelesen von Richard Thayer. Mentoring ist Wissen, das man anzapft, ist eine Schulter zum Anlehnen, und jetzt hört gut zu, und ein Tritt in den Hintern. Super, super erklärt. Super erklärt, genau das ist es. Und dann kommt noch etwas. Ein Mentor ist eine Person mit einer dienenden, gegebenen und ermutigenden Haltung, die das Potenzial in einer noch zu entwickelten Person entdeckt und diese Person fördert auf dem Weg der Realisierung des vollen Potenzials. Robert Clinton sagt das. Sehr gut erklärt. Mentoring meint also von der Definition mehr als seelsorgerliche Krisenintervention oder fachliches Coaching. Mentoring setzt beim Potenzial des anderen an und möchte das persönliche, geistliche Wachstum fördern. Das ist Mentoring. Es gibt sogenannte Grundlagen des Mentoring. Das ist ja das, was wir mit den jungen Leuten praktizieren. Wir nehmen uns Zeit, und investieren in diesen jungen Leuten. Mit was? Das Fundament, die Grundlagen des Mentoring ist das Wort Gottes. Wir finden das schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Kapitel 11. Als Israel das Gesetz bekam, ab Vers 18. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt, ihr, wer ist ihr? Das Volk, jeder Einzelne. Ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem dein Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn euren Gott liebt, auf all seinen Wegen geht und ihn anhängt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Jeder Ort, auf dem eure Fußsohlen treten wird euch gehören, von den Wüsten und den Libanon und von Strom, den Euphrat an, bis an das westliche Meer wird euer Gebiet sein. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Schrecken vor euch und Furcht vor euch wird der Herr, euer Gott, auf das ganze Land legen, das ihr betreten werdet, wie er zu euch geredet hat. Hier ist die Anweisung. Hier gibt Gott etwas weiter. Wo fängt Mentoring an erster Stelle an? Nicht in der Gemeinde, in der Familie. Die Frage ist, bist du als Mutter und als Vater Mentor deines Kindes? Du sollst der erste, wichtigste Mentor in deiner Familie sein. Ich als Vater habe die Aufgabe, an erster Stelle Mentor für meinen Sohn zu sein. Und du als Mutter für deine Tochter. Sind wir gute Mentoren? Wie wird man ein guter Mentor, indem man den Kindern dieses wichtige Wort Gottes lieb macht? Darf ich dich fragen, Bruder und Schwester, hast du das schon erkannt? Die wichtigste Aufgabe, das Wort zu lernen, hat nicht dein Pastor, sondern du. Du in deiner Familie. Es ist manchmal traurig, mit welch ein schlechtes Bibelwissen Kinder aus christlichen Familien kommen. Wird da keine Bibel gelesen zu Hause? Nimmt man sich keine Zeit? Nimmst du dir Zeit für deine Kinder, ein Mentor zu sein, ihnen zu helfen? Israel hatte diese Anweisung, prägt eure Kinder mit was? Mit Wissen, wer in Spanien im Nationalteam spielt? Können wir auch machen mit unseren Jungs, aber das ist nicht das Fundament. Wir sollen ihnen das Wort Gottes lieb machen, aber jetzt hört's gut zu. Wenn ich selbst als Vater und Mutter kaum in der Bibel lese, wie soll ich Mentor sein? Das ist die große Not in unseren Gemeinden, dass Männer und Frauen nicht mehr im Wort Gottes lesen. Wir beschäftigen uns mit tausend Sachen, aber das Wort ist nicht mehr im Zentrum. Dementsprechend ist geistlich der Niedergang vorprogrammiert. Unsere Kinder, was sehen sie, mit was beschäftigen wir uns? Wenn unsere Kinder uns im Alltag beobachten, sehen sie uns überhaupt mal mit einer Bibel in der Hand? Merken die Kinder, dass die Bibel für uns wichtig ist? Oder lesen wir die Bibel gar nicht? Geschwister, Grundlagen des Mentoring bedeutet, im Wort Fundament zu haben. Und diesen Kindern das zu sagen. Es ist lebensnotwendig. Jesus selbst hat das so gemacht. Das Wort weitergegeben, gelehrt. Ich könnte jetzt, die ganze Bibel ist voll. Er hat er ständig gemacht. Aber eine Geschichte möchte ich besonders hervorheben, als Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind. Und Jesus gesellt sich zu ihnen nach seiner Auferstehung. Sie haben ihn nicht erkannt. Lukas 24, ab Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete sie. Und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde von ihnen unsichtbar. Jetzt hört mal. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete. Und, jetzt passt gut auf, und wie er uns die Schriften öffnete. Der beste Bibellehrer ist nicht John MacArthur und William MacDonald, so sehr ich diese Leute schätze. Ist auch nicht Werner de Boer und wie sie alle heißen. Gute Leute, der beste Bibellehrer ist Christus. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Den hast du, wenn du Christ bist. Den hast du. Ich habe noch nie einen Christen gesehen, der den Herrn von ganzem Herzen anfleht. Herr, ich möchte dich bitten, dass ich dein Wort verstehe. Ich flehe dich an durch den Heiligen Geist. Sei du mein Lehrer. Öffne mir die Schrift. Und dass der Herr sagt, nee, mache ich nicht. Es könnte aber sein, dass du ganz viele Sünden in dein Leben noch pflegst und festhältst und Gott sagt, beseitige das und du tust es nicht. Das ist der einzige Grund, warum du vielleicht auch nicht weiterkommst im Studium mit dem Wort. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Das Geheimnis ist, ein hingegebenes Leben zu führen. Dafür zu sorgen, dass in deinem Leben nicht zwischen dir und Gott steht. Und dann fließt der Segen. Das Mentoring, Jesus hat es getrieben. Jesus hat das ständig dieses Mentoring betrieben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er hat immer wieder die Jünger zur Seite genommen und sie gelehrt. Was? Das Wort. Was hätte ich dafür gegeben? Eine halbe Stunde Bibelarbeit mit Jesus. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Hier wäre ich gerne dabei gewesen, als er die Propheten und Mose, die fünf Bücher Mose, die Tora, gerade die Stiftshütte, da bin ich ja momentan so intensiv bei. Oh, da hätte ich gerne mal gehört, was der Herr gesagt hat. Was ihn betrifft. Was meinst du, was das für eine Bibelarbeit war? Christus im Alten Testament. Wow. Manchmal war ich so richtig neidisch auf die Emmaus-Jünger. Dachte, Mensch, da wäre ich doch gerne dabei gewesen. Und dann hat Jesus mich zur Seite genommen und gesagt, Junge, bleib doch mal entspannt. Du wirst die Ewigkeit mit mir verbringen. Ich erkläre dir das noch alles. Freust du dich schon darauf? Wir werden in der Ewigkeit immer wieder neue Dinge auch lernen. Wir werden nie auslernen. Christus hat zu viel Fülle. Jesus war, die Grundlage seines Mentoring war das Wort. Das Wort, das Wort und nochmal das Wort. Paulus. Der hat auch ein bisschen Ahnung gehabt vom Wort, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Paulus ist mit einer meiner Lieblinge. Da steht in Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 11. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes in Korinth. Was hat er anderthalb Jahre gemacht? Sich da gesonnt oder Party gemacht? Nein. Was hat er denn gemacht? Das Wort gelehrt. Warum? Weil das Fundament ist. Paulus wusste, es gibt nichts Wichtigeres, als den Christen das Wort Gottes zu offenbaren, mit Gottes Hilfe, dass sie sich verlieben in das Wort. Wenn du in das Wort Gottes verliebt bist, liebst du Christus. Der Gradmesser deiner Liebe zu Jesus ist die Liebe zum Wort. Wenn du sagst, oh, ich liebe Jesus über alles und deine Bibel ist so viel Staub, lügst du. Was predigt deine Bibel über dich? Es waren drei Bibeln. Eine war noch eingeschweißt, in Goldschnitt und alles. Eine war so ein bisschen schon offen und eine war total zerfetzt und die drei unterhielten sich. Da sagt diese mittlere Bibel zu der, die noch versiegelt war, oh, dein Besitzer muss dich ja geliebt haben. Mann, du siehst ja noch so toll aus. Und sagt er, nee, sagt die Bibel. Der hat mich gekauft und nur im Schrank stand ich. Das ganze Leben habe ich nicht zu ihm reden können. Oh, du Arme. Und du? Naja, mich hat er schon ein bisschen mehr geliebt als dich. So am Weihnachten, da hat er mich mal in die Hand genommen. Da durfte ich ihm was sagen. Und ab und zu mal, wenn Geburtstage waren oder Konfirmation, da hat er mich auch aufgeschlagen. Und dann sagen die beiden, aber du siehst ja völlig fertig aus. Dich hat er ja gehasst. Oh, sagt die andere Bibel, die so zerrissen war. Nein, nein, mich hat er geliebt. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo mein Besitzer mich nicht aufgeschlagen hat. Er hat mich geliebt. Er hätte sein Leben für mein Wort gegeben. Ihr habt keine Ahnung. Mein Besitzer hat mich geliebt. Kann deine Bibel das über dich eines Tages predigen, wenn du gehst? Das ist das Fundament. Paulus wusste von dem. Die Grundlagen des Mentoring sind geistliche Väter und geistliche Mütter. Wisst ihr, Geschwister, wir brauchen geistliche Väter und auch geistliche Mütter. Wir brauchen Christen, die vorangehen, die vielleicht mehr Erfahrung haben, die ein hingegebenes Leben führen. Wir haben oft ältere Geschwister, die sind verbittert in ihrem Alter. und reden ständig über Kreuzschmerzen, über Kopfschmerzen, über Arthritis und was weiß ich nicht. Sie sollen über Jesus endlich mal reden. Und diese älteren Leute, die ziehen sich zurück. Es gibt keinen Ruhestand als Christ. Es gibt keinen Ruhestand. Manche Christen denken, so ein bestimmtes Alter, da verabschiede ich mich von der Gemeinde. Oh, die versündigen sich schwer. Du merkst dir, und wenn du 100 bist, es gibt keinen Ruhestand für Jesus. Du wärst eines Tages oben zur Ruhe. Da kannst du dich entspannen, aber nicht hier. Bis zum Schluss sollen wir aktiv für Jesus unterwegs sein. Ein alter Bruder, über 90, lag im Sterben. Die Ärzte sagten, ich gebe ihm noch 2 Tage. Wisst ihr, was dieser Bruder gemacht hat? Haben Sie noch einen Wunsch? Oh ja, ich habe einen Wunsch. Der hat vielleicht gedacht, na, was will denn der jetzt? Ein leckeres Essen oder nochmal irgendwie? Er sagt, ich habe einen großen Wunsch. Geben Sie mir bitte meine Studiumbibel an einen Block und einen Schreiber. Ich möchte diese 2 Tage nutzen, um nochmal eine Bibelarbeit über den Himmel zu machen. Leute, das sind Väter im Glauben. So möchte ich eines Tages sterben. Ich möchte im Bibelstudium sterben. Verliebt in der Schrift und nicht kalt irgendwo. Ah ja, ich habe da auch noch mal irgendwelche Erinnerungen gehabt, damals vor 20 Jahren. Vergiss es. Nicht der Anfang krönt den Christen, das Ende. Mentoring. Paulus war so einer. 1. Korinther Kapitel 4, ab Vers 15. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in meine Gemeinde lehre. Was sagt Paulus? Timotheus ist ein Kind, das stimmt doch gar nicht. Er hat einen griechischen Vater gehabt. Und Eunike und Luise, die Großmutter und die Eltern. Nein, sagt Paulus, ich bin geistlich sein Vater. Und er wird euch alles sagen, was ich erlebt habe. Wie kann er das? Wie kann Timotheus das alles berichten? Weil Paulus mit ihm gesprochen hat. Weil Paulus diesen Timotheus in sein Leben mit hineingenommen hat, so wie Jesus das getan hat. Ihr älteren Geschwister, die ihr länger mit Jesus unterwegs seid. Ihr schimpft immer viel auf die Jungen. Und ihr wisst alles besser. Das müsst ihr ablegen mal. Ladet diese jungen Leute mal ein zu euch. Erklärt ihnen Bibelstellen, die ihnen schwerfallen. Nimmt sie mal, macht mal ein Essen am Samstagabend, ladet sie ein und dann erzählt diesen jungen Leuten, was ihr mit Jesus erlebt. Habt ihr gehört, was ihr erlebt? Ich habe nicht gesagt, was ihr erlebt habt, was ihr erlebt. Und das ist nämlich der Schlüssel, weil viele ältere Leute erleben nichts mehr mit Jesus. Sie sind gut angefangen, haben eine Zeit lang unheimlich treu gedient und dann denken sie, so, jetzt können wir es mal die anderen machen. Und dann ziehen sie sich zurück. Ich sage ein, Stillstand ist Rückgang im Glauben. Von Salomo heißt es, im hohen Alter ist abgefallen. Bist du weiser als Salomo? Die Bibel sagt, es ist keinen Weiseren, als ihn gab. Er ist abgefallen im Alter. Das ist die Bibel, ganz ehrlich. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht ausruhen auf Erfahrung vor 100 Jahren. Jetzt muss ich mit Jesus leben. Das habe ich so geliebt an Tante Gertrud. Die hat gar nicht an Ruhestand gedacht. Die ist mit einem Herzinfarkt und so eine dicken Beine ist hier durch Russland Schnee gelaufen, die gar nicht interessiert. Paulus war so ein geistlicher Vater. Ruth und Naomi, kennt ihr die Geschichte wahrscheinlich, ne? In der Frauenstunde habt ihr bestimmt schon mal von Ruth gehört und Naomi. Die Söhne von Ruth sind gestorben und die Schwiegertochter, die Naomi, die sollte sich eigentlich wieder in ihre Heimat begeben und vielleicht da nochmal, oder umgekehrt, Entschuldigung, ne, es war Naomi, die Schwiegermutter, und Ruth, die Schwiegertochter. Und die ist bei ihr geblieben. Und dann lesen wir etwas in Ruth Kapitel 1, Vers 16 bis 18. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, da will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, in sie einzureden. Und dann lesen wir etwas Schönes. Ruth Kapitel 2, Vers 22. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinaufziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. Was sagt sie? Es ist gut, meine Tochter. Sie ist Schwiegertochter. Sie will sein mütterliches Verhältnis. Ich sehe, das ist so eine große Möglichkeit. Ihr als ältere Frauen, wenn ihr jüngere Frauen habt, wenn ihr schon vielleicht eure Kinder verheiratet sind, seid ihr für eure Schwiegertöchter, ich hoffe nicht, kein Drache. Ne? Manche Schwiegermütter können auch ein Drache sein. Ne? Manche Schwiegerväter auch. Ich hoffe das nicht, dass du nicht für deinen Schwiegersohn ein Drache bist oder für deine Schwiegermutter, das umgekehrt. Ne? Ne? Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Wisst ihr, da war etwas von diesem Verhältnis. Und diese Naomi war ja schon eine ältere Frau. Menschlich gesehen damals, sie war Witwe. Da war nicht mehr eigentlich viel zu erhoffen. Und die Frau war weise, sagte, Ruth, geh, ich habe keine Söhne mehr und lebe dein Leben, sage ich mal. Aber es muss etwas gewesen sein in dem Leben von Naomi. Sie muss irgendwie etwas an sich gehabt haben, dass diese Ruth sagt nein. Und wir wissen, dass dann die Verbindung kommt zu Boas und dass die Segenslinie, wo nachher die davidische Linie kommt, bis zu Christus hin. Wäre Naomi ein Drache gewesen, wäre Ruth nie in Verbindung mit Boas gekommen. Merkt ihr das, wie wichtig Beziehungen sind? Wie wichtig gesegnete Beziehungen sind? Vielleicht kann aus deinem Schwiegersohn oder deiner Schwiegertochter ein großer Missionar werden, wenn du ihn liebst. Wir sagen das so oft, ach, ich habe einen neuen Sohn als Vater, dann, ne? Wenn er heiratet, und ich habe eine neue Tochter. Wirklich? Ich erlebe das Gegenteil. Machtkämpfe, Zank, Streit, Besserwisserei, man mischt sich ständig ein, man macht mehr kaputt, als man heilt. Das ist nicht der richtige Weg. Vielleicht hat deine Schwiegertochter und dein Schwiegersohn nie erlebt, wie man betet. Betest du mit ihnen? Erzählst du ihnen von Jesus? Vielleicht ist deine Schwiegertochter oder dein Schwiegersohn groß geworden in einer Familie, wo man keine Liebe gekannt hat. Wo man zwar über Liebe geredet hat, aber wo keine Liebe da war. Vielleicht ist dein Schwiegersohn jemand, der hat noch nie von einem anderen Mann mal gehört, du weißt, du bist wertvoll. Ich glaube an dich. Mein Schwiegersohn, du schaffst das. Oder zu deiner Schwiegertochter. Sind wir solche Mentoren für sie? So sollten wir sein. Ruth hatte in Naomi so eine Mentorin. Und das ist lebensnotwendig. Das zweite, biblische Beispiele. Mose und Josua zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel für Mentoring. Nehmt euch mal die Zeit, lest das Alte Testament, besonders auch 2. Buch Mose, 4. Buch Mose. Wunderschöne Sachen, die dort stehen. 2. Buch Mose Kapitel 32 ab Vers 15. Und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Als nun Josua die Stimme des Volkes bei seinem Lärmen hörte, sagte er zu Mose, Kriegslärm ist im Lager. Der aber antwortete, es ist kein Schall von Siegesschrei und kein Schall von Geschrei bei einer Niederlage, der Schall von Gesang höre ich. Und dann gingen die beiden runter. Als Mose dort auf dem Berge war und die 10 Gebote bekam von Gott. Wer war bei ihnen da auf dem Weg zurück? Josua. Josua war dabei. Auf dem Weg zurück, Josua begegnet ihn sofort. Das heißt, der Mose hat ihnen auch Einblicke mit hineingegeben. Im 2. Buch Mose Kapitel 33, von Vers 7 an bis Vers 11, da ist das Zelt Begegnung gewesen. Leute sind immer gekommen zu Mose und da musste er immer recht sprechen. Mose war ein weiser Mann. Und dann lesen wir etwas Gewaltiges. Ab Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Und dann steht da etwas. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Das ist ein Satz. Das Innere des Zeltes, das war da, wo Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach. Wer war dabei? Josua. Dann können wir uns vorstellen, was der gelernt hat, als Gott mit seinem Freund Mose geredet hat. Und er hat gehört, wie betet man. Und wie Gott eingegriffen hat. Josua war dabei. Ich kann mir vorstellen, der hat viel oft gefragt, Mose, was hat der Herr dir gesagt? Die Situation, der Streitfall da, der andere, der da, den, was hat Gott dir offenbart? Und dieser Josua wich nicht von dem Zelt. Er war immer dabei. Ist ein Leben mit Gott langweilig? Bestimmt nicht. Manche jungen Leute denken das. Ich glaube, dass Josua er war ja jung, das steht doch bewusst, ne? Vers 11, er war jung. Aber in seiner Jugend hat er gemerkt, dass es ein unheimlich faszinierendes Leben ist, mit Gott zu leben. Und wer hat ihm dabei am meisten geholfen? Mose. Mose war ein guter Mentor. Elia und Elisa, 2. Buch Könige, Kapitel 2. Als Elia merkte, dass seine Zeit gekommen ist, zu gehen, da geht er von dem Ort zu dem Ort und dem Ort und Elisa geht immer mit ihm mit und sagt, bleib doch da, nein, ich gehe mit dir mit. Und später, als er dann den feurigen Fahnen zum Himmel auffährt, bekommt er den Mantel von Elia. Und mit diesem Mantel bringt er auch ein Wunder gleich, auch das Jordan kann da so durchs Wasser gehen. Ne? Die Vollmacht des Elia ging über Elisa. Ne? Und die beiden waren zusammen. Und ich glaube, Elisa hat viel gelernt von Elia. Er hat Mut auch gehabt. Er hätte ja auch zerbrechen können. Elia war ja ein gewaltiger Prophet. Was meint ihr, wenn der Elia so ein Grießkram gewesen wäre? So einer, der nicht abgeben kann. Dann hätte er gesagt, Elisa, das schaffst du sowieso nicht. Und das Volk Israel, die sowieso. Das wird nie was. Das schaffst du nicht, mein Junge. Lass das mal. Geh mal lieber nach irgendwo woanders hin. Nee. Elia hat den Herrn groß gemacht. Und dieser junge Elisa konnte die Nachfolge antreten. Und dann wiederum Paulus und Timotheus. Mensch, was hat der Paulus den Timotheus alles beigebracht? Ich habe euch das ja eben schon vorgelesen, dass Paulus sagt, er ist sein Sohn. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Da sagt Paulus zu Timotheus, du nun, mein Kind, wieder sagt er das, ne? Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, Timotheus hat den besten Lehrer gehabt in Paulus. Und Paulus hat ihn offenbart. Und was sagt Paulus? In deine Kreise komme ich jetzt und lehre erstmal nochmal. Nein, du sollst lernen. Das heißt, Paulus konnte auch abgeben. Gute Mentoren können das. Die bauen nicht nur Leute auf, bis sie irgendwann das Jenseits dann abgerufen werden, sondern die lassen sie schon offen. Paulus hat Timotheus Raum gegeben. Mach, tu. Biblische Beispiele. Inhalte des Mentoring. Was beinhaltet das, wenn ich ein Mentor bin für einen jüngeren Menschen? Das bedeutet, Fähigkeiten erkennen und verbessern. Dass ich mal gucke, was kann dieser junge Mensch? Ältere Leute können das oft besser beurteilen, weil sie mehr Lebenserfahrung haben. Aber guck mal, was dieser Mensch kann, nicht was du kannst. Das machen viele Ältere, die nehmen immer nur ihr Muster. Nein, 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 nein. Was die Fähigkeit dieses jungen Menschen? Vielleicht kann der gut Musik machen, vielleicht kann der gut reden, vielleicht kann der das, jenes gut. Vielleicht kann er Dinge, die du nicht gut kannst, aber hoffentlich erkennst du das. Und verbessern. Eigenes Arbeiten zu reflektieren. Ein Mentor ist jemand, der beurteilt auch mal Dinge. Der ist mal dabei, wenn er eine Jugendstunde leitet. Und dann hört er zu. Und dann reflektiert er die Arbeit und sagt, das war super, was du da gemacht hast. Und ein guter Mentor, der kritisiert barmherzig. Nicht so, aber das war der letzte Mist, was du da gemacht hast. Ne? Also das macht man so gar nicht. Ne? Ich habe das früher immer so gemacht und so wird es gemacht und nicht anders. Das sind die schlimmsten Leute, die so mit jungen Leuten umgehen. Die werden eines Tages vor Christus eine richtige Schelte kriegen. Wir sollen kritisieren, barmherzig. Und vor allen Dingen müssen wir Leute das überlassen, wie Gott sie führt. Eigenes Arbeiten zu reflektieren. Jungen Leuten zu helfen. Schau mal einen Blick auf deine Arbeit drauf. Das können junge Leute oft nicht. Müssen wir sie helfen, aber barmherzig. Hilfe bei der Entwicklung der eigenen Karriere. Ihnen zu helfen. Wo kann ich diesen jungen Menschen helfen? Ob es im schulischen Bereich ist, im beruflichen, auch im geistlichen Bereich. Dass er weiterkommt. Und wichtig, Inhalte des Mentoring sollte beinhalten, weitere Mentoren kennenzulernen. Nicht, dass ich denke, ich bin der einzig wahre Bibellehrer, sondern dass ich ganz früh denjenigen, mit denen ich Mentoring mache, auch zeige, du, da gibt es Schwester Y und Y und Bruder und so, und die, kontaktier den mal. Der hat richtig Ahnung über Israel und der hat Ahnung über vielleicht Sekten und der hat Ahnung über Jugendarbeit und der hat tierische Ahnung von das und dies. Wir sollten als Mentorin helfen, dass junge Leute ganz früh ein gutes Netzwerk von Leuten bekommen, die ihn fördern. Du kannst dich nur entwickeln, wenn du bessere Leute hast. Ich kann im Wort ja nur lernen von jemandem, der mehr Ahnung in der Bibel hat als ich. Da gibt's genügend von. Und ich habe auch schon ein paar. Das sind meine Freunde, die rufe ich immer an. Die belästige ich oft manchmal auch. Aber die freuen sich. Und ich freue mich auch, weil ich lerne da von denen. Dafür brauchst du Demut, anzuerkennen, da ist jemand, der hat mehr drauf als ich. Das ist wichtig als junger Mensch, das ganz früh zu lernen und nicht eifersüchtig zu werden. Eifersucht ist etwas Fürchterliches, was vieles kaputt macht. Freu dich, wenn der andere etwas besser kann. Das danke ich den Herrn, dass unsere Website nicht von mir gestaltet wird. Leute, die wäre da gar nicht da dran gekommen. Ne? Ich mit meinen hilflosen Schritten. Aber dafür haben wir unsere Sabrina, unser Angelo, die uns in Zukunft da helfen werden. Und die machen das richtig gut, das glaubt mir. Auch bei der Hilfe der Persönlichkeitsfindung ist ein Mentor wichtig. Junge Menschen stehen ja oft so zwischen Fisch und Fleisch. Die wissen ja nicht ganz, die stehen dazwischen. Und ihnen zu helfen, wer du bist. Das ist ganz wichtig. Das hat eine Aufgabe für einen Mentor. Und an Menschen zu glauben. Nicht sie niedermachen. Menschen werden genug niedergemacht. Die müssen aufgebaut werden. Wenn einer aufbauen kann, ist es Gott. Geistliches Wachstum ermöglichen. Das ist auch wichtig. Dass die Leute reifen. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist in 4, 5 Jahren, dass aus diesem Mentoring, was wir mit diesen jungen Leuten machen, die heute 10, 11, 12, 14, 15 sind, in 4, 5 Jahren sind die 15-Jährigen 20. Ist mein Anspruch, dass sie richtig gutes Fundament haben. Nicht in mir, sondern im Wort. Und dass sie Selbstvertrauen haben. Dass es Leute sind, die mit Jesus vorangehen und sagen, ja, ich habe da meinen Schwachpunkt, aber Gott, der kriegt alles hin. Das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, Mentoring bedeutet, nächste Leiter zu trainieren. Ich würde mich freuen, wenn aus unserer Mentoring-Gruppe Leute sind, die später Älteste werden. Die uns entlasten. Vielleicht gehe ich dann irgendwann in so einen Ältestenrat rein und würde ich mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn das die nächsten Jugendleiter wären, die nächsten Kinderstundenleiter, die nächsten Leitungen für Evangelisation oder andere Dinge. Würde ich mich freuen. Und das Jesus-Prinzip anwenden, das ist das Wichtigste. Jetzt werdet ihr sagen, was ist denn das Jesus-Prinzip? Ja, Geschwister, das ist der Meister des Mentoring. Wie ist das Neue Testament? Brauchst du dir keine Mentoring-Bücher zu kaufen. Brauchst du nicht. Du musst nur das Neue Testament lesen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Da lernst du alles und in hundertfacher Ausfertigung. Ist mir so aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe. Ich wollte mir auch Bücher, habe ich mal so geguckt, gesagt, die sind so schwach, die Bücher. Die Evangelien sind ja so stark. Wir können die ganzen Mentoring noch 80 Jahre studieren. Das ist ja alles schon da drin. Geschwister, wenn wir lesen, das Markus-Evangelium von Kapitel 4 bis Markus 6 zum Beispiel, 4, 5, 6, das sind 3 Kapitel. Da fängt Jesus an, mit den Leuten zu reden, seinen Jüngern, erklärt er etwas. Das heißt, das Erste ist, junge Leute müssen was hören. Ich muss mit denen reden. Das Jesus-Mentoring. Er hat das mal geredet, Leuten erklärt. Das Zweite ist dann das Erleben. Er nahm sie dann mit und sie haben Erfahrungen mit ihm gemacht. Das, was vorher gepredigt wurde, haben sie in der Tat gesehen bei ihm. Und das Dritte, dann hat er sie geschickt, Markus 6, Abvers 7. Und dann sind sie ausgezogen, haben gesagt, Herr, die Dämonen sind uns untertan und so. Ja, weiß ich, alles entspannt euch mal. Sie haben gelernt. Das Jesus-Prinzip ist, ich muss mit den jungen Leuten reden, ich muss sie dann in mein Leben mitnehmen. Und das machen so wenig Leute, auch die Pastoren machen das nicht. Schande über uns. Wir müssen Leute mitnehmen in unserem Leben. Wie sollen sie denn erfahren, wie man mit Jesus lebt, wenn wir sie nicht mitnehmen? Wir können sie nicht zu jeder Veranstaltung mitnehmen, aber in vielen Jahren. Ich habe mir das angewöhnt, ich will jetzt immer mehr junge Leute mitnehmen. Könnt ihr mal ein Zeugnis geben oder ich habe hier meinen Sohn mit 15 mitgenommen auf eine Bibeltagung. War ein Hochthema, aber was hat er erlebt? Er hat erlebt, dass ein älterer Bruder zu ihm hingegangen ist und hat ihn wahrgenommen. Ich fand das so schön, ich hätte diesem Bruder die Hände küssen können. Ich habe mich so gefreut. Er hat sich Zeit genommen für meinen Sohn.
Er ist hingegangen. Wer bist du? Wo kommst du her? Kennst du Jesus schon? Wie hast du ihn kennengelernt? Er hat sich unterhalten mit ihm. Er hat ihn ernst genommen. Gesegneter Mann. Das ist unser Problem, dass wir als ältere Leute die jungen Leute oft nicht ernst nehmen. Das ist das Problem, was wir haben. Wir müssen sie ernst nehmen und ihnen etwas zutrauen. Das Jesus-Prinzip. Haben die Jünger nach alles richtig gemacht? Nein. Und jetzt kommen wir etwas, die Berufung nicht wegwerfen, wenn es mal schief geht. Jesus sagt in Matthäus 16 zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich die Gemeinde bauen. Tolles Wort, tolle Verheißung. Petrus, klasse. Dann lesen wir in dem gleichen Matthäus-Evangelium ein paar Kapitel weiter, ist unser Leben. Wir kriegen eine Bombenverheißung, Petrus, ja. Und dann kommt Matthäus 26, Vers 75. Und Petrus gedachte das Wort Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ey, Moment mal, Herr Jesus, du hast doch gesagt, dass der soll doch der Fels sein. Und hier verleugnet er dich dreimal. Das ist ein Loser, aber kein Leiter. Oder? Dann geht es weiter. Johannes Evangelium, Kapitel 21. Am See Tiberias begegnet Jesus diesen Loser. Hm? Stellt ihn dreimal die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Diese Tränen, die Petrus geweint hat nach dem Verrat, die waren echt. Das ist interessant, wir finden kein Beichtgebet von Petrus. Wir finden nur Tränen. Das ist kein Wort. Wir finden kein Gebet, dass er irgendjemand sagt, Herr, vergib mir, dass ich dir... Nirgendwo. Das größte Gebet, was es gibt oft, sind Tränen. Tränen, die ehrlich geweint werden von Herrn, die sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Jesus hat in dem Moment, wo er ihn anguckte, dieser Blick, den hat Petrus nie vergessen. Der ist durchgegangen. Und für Jesus haben die Tränen gelangt. In dem Moment wusste Jesus, er hat kapiert, um was es jetzt geht. Und nachher war Petrus so klein. Liebst du mich? Herr, du weißt alles, sagt er. Und jetzt pass gut auf. Dann kommt Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann kommt Apostelgeschichte 2, Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Juda. Und er hält diese gewaltige Pfingstpredigt. Dieser Loser. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41. Denn die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen gerettet. Moment mal, da ist ein Petrus. Jesus erwählt ihn und sagt, du wirst der Fels sein. Er verleugnet ihn dreimal, er verflucht sich, er schwört, ich kenne ihn nicht. Jesus begegnet diesem Mann, er weint vorher. Jesus begegnet ihn noch mit seiner Auferstehung. Dann kommt der gute Heilige Geist. Der Motor des Vorangehens mit Christus, das ist der Motor des Vorangehens mit Christus, der Heilige Geist, ist der uns immer wieder auf nach vorne bringt mit Christus. Der kommt und dieser gleiche Mann, der davor vor den Frauen sich verleugnet, stellt sich vor den Juden hin, muss damit rechnen, dass er nach der Predigt nicht mehr lebt, weil er deutlich macht, ihr habt ihn gekreuzigt, Christus ist der Messias. Und was passiert? Gott stellt sich zu diesem Mann. Und über 3000 Seelen bekehren sich an einem Tag. Was für ein Evangelist. Petrus. Das ist Mentoring des Herrn. Sieh mal, das ist für junge Leute wichtig, wenn die mal hinfallen, dass wir sie nicht da zertreten. Wir vergessen oft als Ältere, wie oft wir auf die Schnauze gefallen sind. Und wir sollten nie vergessen, wo wir herkommen. Wie oft wir versagt haben. Wisst ihr, was junge Leute brauchen? Eine Hand, die sie aufrichtet und eine Hand, die sie festhält. Und eine Hand, die sie segnet. Diese Begleitung. Petrus hat das erfahren. Und dann gab es noch in der Bibel jemanden. Barnabas. Müsst ihr mal lesen. In Apostelgeschichte Kapitel 4, da wird er der Sohn des Trostes genannt. Man kann auch übersetzen, der Mutmacher. Trost und Mut ist, kann man beides übersetzen. Als Paulus sich bekehrt hat, da haben die Christen gesagt, mit dem Paulus, den lass mal da, der wollte uns umbringen. Und Barnabas nimmt ihn und führt ihn hinein. Und dann passiert etwas. Barnabas und Paulus, in der ersten Missionsreise ist Markus so ein bisschen flüchtig geworden. schon weg war.
Und Paulus sagt, der kommt mir nicht mehr mit, diese Pfeife. Das hat Paulus nicht gesagt, das sage ich jetzt. Pfeife, sage ich. Aber Paulus sagt, den nehme ich nicht mit. Und Paulus sagt, ich nehme mich mit. Haben die beiden sich heftig gezankt. Und Barnabas nimmt diesen Markus mit, der in der ersten Missionsreise den Flitzer gemacht hat. Und wisst ihr, was dann steht? Ich liebe diesen Barnabas. In 2. Timotheus Kapitel 4 steht in Vers 11, Paulus sagt das, Lukas ist allein bei mir. Und jetzt hört zu. Nimm Markus mit und bringe ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wie bitte? Er ist mir nützlich zum Dienst. Wer? Markus. Aha, Paulus, den wolltest du doch nicht mitnehmen. Das stimmt. Aber Barnabas hat ihn mitgenommen. Und Paulus war demütig genug zu erkennen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Der Markus ist mir jetzt nützlich. Wem hat er das zu verdanken? Barnabas. Sei du doch so ein Barnabas. Werd du doch so ein Barnabas. Menschen, die anderen aufgeben. Nee, der wird nichts. Geh mal zu denen hin, bau ihn auf. Wisst ihr, was für ein schönes Gefühl das ist für Menschen, für das Herz eines Menschen, wenn man immer nur weggeschubst wird, wenn dann einer da ist, der ihn aufnimmt. Ich wäre gern dabei gewesen, was Markus von Barnabas gelernt hat, was der ihn so erzählt hat und was Klick gemacht hat in sein Leben. Aber das ist die Kraft, wenn man Menschen immer wieder den Herrn groß macht. Es gibt aber auch Gefahren eines Mentoring. Das möchte ich auch sagen. Personenkult zum Beispiel oder Abhängigkeit. 1. Korinther 3. Da sagten die Korinther, ich bin das Apollos. Nein, ich bin das Paulus, ich bin das Petrus. Und Paulus sagt, Leute, sag mal, ihr seid das Christus. Wer sind wir denn? Das ist eine große Gefahr, dass man Menschenkult betreibt. Mit Predigern oder mit Pastoren oder wer auch immer. Wir sind Handlanger, mehr nicht. Und eine ganz große Gefahr im Mentoring besteht, dass die älteren Leute ihren eigenen Lebensrahmen anderen überstülpen. Dann ist mein Lebensrahmen entscheidend für das Leben eines jungen Menschen. Der junge Mensch ist ein Individuum, ist eine Persönlichkeit vor Gott. Und Gott wird ihn anders führen als dich. Und das ist auch gut so. Und lieber alter Bruder und ältere Schwester, fang nicht an, dein Leben als Maßstab zu nehmen. Dann versündigst du dich. Die meisten, die hier drinnen sitzen, wir sind alle Christen, die meisten. Wir haben alle das gleiche Ziel. Ich hoffe zumindest, den Himmel und Jesus verherrlichen. Aber keiner von uns hat den gleichen Weg. Keiner. Das ist auch gut so. Verlang nicht von Gott, dass er den jüngeren Bruder oder die Schwester so führt wie dich. Lass ihn die Freiheit in Christus. Das ist auch eine hohe Kunst des Mentoring. Darin zeigt sich ein guter Mentor. Nicht der einen immer reinpressen will in irgendeine Schablone, sondern der dich als Persönlichkeit lässt. Auch wenn er mit manchen vielleicht eine andere Meinung hat, aber dass er sagt, Herr, es ist dein Schaf, Herr Jesus, deine Schafe. Ich habe nur die Pflege, alles andere musst du machen. Das ist richtiges Mentoring. Und das Letzte, das entscheidende Ziel des Mentoring, den Staffelstab abgeben. Das können viele Mentoren nicht. Du musst abgeben können. Im 4. Buch Mose 27 hat Mose den Befehl, der Josua führt das Land, führt das Volk in das gelobte Land, du nicht. Und dann ist Mose ins Zelt gelaufen, hat sich beleidigt hingelegt und gesagt, nein, mache ich nicht. Denn Josua kommt gar nicht in Frage. Was will dieser junge Spund? Hat das Mose gemacht? Nein. Sofort gehorsam. Sofort hat er ihn öffentlich eingesetzt und hat ihm Mut zugesprochen. Er konnte abgeben. Elia hat den Mantel auch den Elisa gegeben. Er hätte auch sagen können, den Mantel kriegst du nicht, du junger Spund. Du musst dich erstmal bewähren. Männer Gottes können abgeben. Männer Gottes können abgeben. Das Wichtige ist, dass wir Menschen als Mentoren an Jesus binden. In Matthäus 17, bei der Verklärung Jesu, da guckt der Petrus, toll, Mose, Elia und Jesus, wir bauen drei Hütten. Und dann steht zum Schluss in Matthäus 17 einer der wichtigsten Sätze überhaupt in der Bibel. Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und das ist die Botschaft, Geschwister. Mentoring heißt, dass die jungen Leute Jesus allein sehen. Kein Menschenkult, sondern ein guter Mentor bindet Menschen an Jesus. Weil er weiß, die einzige Gebundenheit, die frei macht, ist die Gebundenheit an Jesus. Und das Letzte, man soll rechtzeitig dafür sorgen, dass man irgendwann auch das Mentoring beendet. Wisst ihr, wenn wir als Männer 5, 6, 7 Jahre mit jemand intensiv uns auseinandersetzen, dann ist irgendwann auch, haben wir nicht mehr die Gedanken, frische, neue. Und ich halte es für wichtig, dass Mentoring begrenzt ist. Ich habe in meinem Leben mehrere Mentoren gehabt. Ich habe irgendwann einen Mentor dann auch gesagt, so bis hierhin, ich danke dem Herrn, dass es dich gibt, aber ich habe irgendwann gemerkt, der kann mich nicht mehr inspirieren. Ich brauche neue Ebenen. Habe ich einen neuen Mentor bekommen. Und das ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Die Gemeinde Jesu ist ein Leib. Es gibt ganz viele Facetten. Und wir können von vielen Leuten lernen. Nicht nur einseitig immer so lernen, sondern auch zu gucken, was können anderen mir lernen und zeigen. Und das wünsche ich mir von Herzen, dass wir das verstehen, dass wir eine Gemeinde werden, wo Jüngerschaftsschulung stattfindet. Und das möchte ich euch zum Schluss nochmal sagen. Hier sitzen einige ältere Frauen, Geschwister im Herrn. Eure Aufgabe ist es, jüngere Frauen an die Hand zu nehmen, wie eine Naomi, und sie in Jesus festzumachen. Und ihr als ältere Männer, eure Aufgabe ist es, jüngere Männer an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, fest zu werden in Christus. Ich wünsche, dass der Herr das so schenkt, dass wir eine Gemeinde werden, die missionarisch ihre Arbeit leistet, aber auch Jüngerschaftsschulung. Das möge der Herr schenken.